Ja, wieder sehr schön bei Ihnen zu sein. Auch ein langer Weg, wenn ich schon so lange in Hildesheim war. Ehepaar Link hat mich angesprochen, als Bruder Haberkorn aus der Gemeinde gegangen war. Und da habe ich meine erste Vertretung hier gemacht. Das ist auch 77, 78, 79 so gewesen. Seitdem kenne ich und schätze ich Sie. Lassen Sie uns jetzt hören auf ein Wort aus Lukas 18, 10 bis 14. Da heißt es: Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie es gemerkt? Sicher haben Sie es gemerkt. Sicher. Mit diesem letzten Satz: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Mit diesem letzten Satz gibt Lukas dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner eine Tendenz ins Moralische. Dieser letzte Satz macht aus dem Besonderen des Gleichnisses Jesu eine allgemeine Belehrung über religiös anständiges Benehmen, bietet eine Moral von der Geschichte. Und die Moral ist: Demut ist besser als Hochmut. Nun, wer wüsste das nicht? Das weiß man. Hochmut kommt vor dem Fall. Das weiß man. Das weiß man auch ohne das Gleichnis Jesu. Sagt freilich das Gleichnis Jesu etwas dermaßen Allgemeines und fast schon Abgegriffenes? Nein, das tut es nicht. Das Gleichnis Jesu bietet keine Tugendlehre. Das Gleichnis Jesu bietet eine Gotteslehre. Jesu Gotteslehre. Natürlich ist nicht direkt von Gott die Rede, nicht direkt, aber indirekt schon. Gott verbirgt sich im Partizip perfekt passiv des griechischen Wortes dikaiō, gerecht machen. Als gerecht gemachter geht der Zöllner in sein Haus hinab. Als von Gott gerecht gemachter. Gott spricht den Zöllner gerecht. Diese Gotteslehre bietet das Gleichnis Jesu. Sie und ich, wir wissen natürlich, zu welchem Urteil das Gleichnis kommt. Wir kennen die Verse aus Lukas 18 und wir sind auch gewitzt. Wenn wir Partei ergreifen müssten, wären wir darum sofort für den Zöllner. Wir wären für den, der hinten im Tempel steht, nicht für den, der vorne steht. Das würden wir jederzeit beteuern. Aber ich denke, das stimmt nicht. Ich denke, der Zöllner steht uns ferner und der Pharisäer uns näher. Der Pharisäer, an dessen Beobachtungsgabe es ja nichts auszusetzen gibt. Oder soll er die Augen schließen? Soll er nicht mehr sehen, was läuft? Er ist besser als die anderen Leute. Er ist es wirklich. Das ist kein Hochmut. Das ist so. So wie jemand, der 8 Meter im Weitsprung schafft, besser ist als jemand, der nur 4 Meter schafft. Der Pharisäer ist besser und er steht uns näher und wir ihm. Denn sind wir nicht auch froh, wenn wir Gutes aufzuzählen haben oder auch wenn wir Gutes in einen Nachruf schreiben können? Da schreiben wir doch auch nicht: Gott sei ihm Sünder gnädig. Wir schreiben: Selbst wenn es wahr ist, nicht, ein Streithansel weniger, ein Ärgerzahn weniger, ein Unmensch weniger. Und auch nicht das, was einer meiner Vikare als junger Pastor in seiner ersten Gemeinde bei seiner ersten Beerdigung hörte, nämlich: Oma ist tot, Gott sei Dank. Nein, so etwas schreiben wir nicht. So etwas steht nicht oben auf den Todesanzeigen, auf denen wir unten als mit Namen als Angehörige stehen. Wir wollen in Frieden von unseren Verstorbenen Abschied nehmen. Im Frieden. Darum sagen wir ihnen Gutes nach. Manchmal sogar sehr Gutes. Und ich frage sie, warum auch nicht? Warum auch nicht? Nur, das ist nicht weit weg vom Pharisäer. Nicht weit weg, wenn wir Gutes und Bestes unterstreichen. Er oder sie war nicht wie die anderen Leute. Er oder sie war eifrig, war bürgerlich, war religiös achtbar. Sein Tod ein großer Verlust, ihr Sterben eine schmerzliche Lücke. Noch einmal, warum auch nicht? Das wünschen wir uns doch auch von unserem eigenen Nachruf. Das wollen wir doch auch sein, geachtet, geehrt und womöglich sogar besser. Vielleicht schlimm, dass es so mit uns ist, aber es ist so. Wie ich zu meiner Enkelin, die ein tolles Zeugnis hatte, nur Einsen und Zweien, wie ich ihr zu ihr gesagt habe: Du willst doch wohl den guten Namen Brönhorst nicht mit einer Zwei besudeln. Zugegeben, das war ein Scherz. Und meine Enkelin hat das auch so verstanden. Aber warum habe ich das überhaupt gesagt? Bin ich denn völlig verrückt? Muss ich mich jetzt schämen angesichts dieses Gleichnisses Jesu? Vielleicht müsste ich das, aber ich tue das nicht. Darum meine ich ja, wir sind nicht im Zöllner Fanclub. Der Pharisäer steht uns näher. Und es ist auch sehr verständlich, dass das so ist. Um im Zöllner Fanclub zu sein, müssten wir ja ganz von uns absehen. Wir müssen uns eingestehen, dass das, worauf wir stolz sind, nach menschlichem Ermessen sogar zu Recht stolz sind, dass das womöglich vor Gott nichts taugt. Dass das am Tage des Gerichts Holz, Heu und Stroh ist, nicht Gold, Silber und Edelstein. Wir müssen uns eingestehen, dass das Lachen der Engel recht hat. Das Lachen der Engel, von dem Karl Barth einmal spricht. Dass nämlich, wenn er mit all seinen Büchern und der fast 12.000 Seiten starken kirchlichen Dogmatik alles auf einen Bollerwagen gepackt, wenn er so an den Engeln vorbeizöge, dass die Engel dann lachen würden, ihn auslachen würden. Schaut euch den Theologen an, der meinte, über Gott Bescheid zu wissen. Wir mit unserem Bollerwagen. Manche Bollerwagen randvoll, bestimmt. Manche mit Denkmälern befrachtet, die eine dankbare Nachwelt errichtet hat. Die Engel lachen auch über uns. Müssten wir uns eingestehen. Ist aber schwierig. Ungeheuer schwierig, vielleicht unmöglich. Wir sind nicht im Zöllner Fanclub. Hans-Joachim Iwan sagt es einmal so: Das, was in Wahrheit das Leichteste ist, ist für uns das Schwerste, sich ganz auf Gott zu verlassen. Sich ganz auf Gott zu verlassen. Das ist für uns, die wir uns stets abzusichern pflegen, fromm abzusichern pflegen, konfessionell, theologisch, weltanschaulich, uns stets abzusichern pflegen, das ist für uns das Schwierigste. Und ja, das stimmt. Der Zöllner sichert sich nicht ab. Und er ärgert uns damit. Denn der Zöllner geht nach den Worten Jesu wohl gerechtfertigt hinab in sein Haus, aber vielleicht nicht nachhaltig geläutert. Vielleicht nicht mit dem Vorsatz, von nun an, soweit es in seiner Macht steht, ein guter Zöllner zu sein. Nichts davon zu lesen im Gleichnis Jesu. Nichts. Ein Kapitel weiter, da bringt Lukas unser Gerechtigkeitsempfinden wieder in Ordnung, indem er den zum Herrn bekehrten Zachäus aufzählen lässt, was er nun alles zu tun gedenkt. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Ja, das ist anständig und weit über den ethischen Durst. Das ist mehr als notwendig. Genauso wie beim Pharisäer. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Aber Zachäus in Lukas 19 ist ganz offensichtlich ein anderer Zöllner als der aus dem Gleichnis von Pharisäer und Zöllner aus Lukas 18. Der Zöllner aus Lukas 18 sagt tatsächlich nur: Gott sei mir Sünder gnädig. Er sagt das demütig. Er sagt das geradezu scheu. Aber er sagt kein Wort mehr. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Von Gott gerechtfertigt. Von Gott. Gott auf Seiten des Zöllners, nicht auf Seiten des Pharisäers, wird ausdrücklich so gesagt. Gott nicht auf der Seite des Pharisäers, auf dessen Seite nicht. So etwas hören wir nicht gern. So eine schroffe Gegensätzlichkeit, die behagt uns nicht. Und ich könnte darum versuchen, diesen Gegensatz zu unterlaufen. Ich könnte sagen, ja, so erzählt halt Lukas gern. Er erzählt gern in Pärchen, in Gegensatzpärchen. In seinem Sondergut macht er das, bei den Geschichten, die nur er erzählt. Zum Beispiel bei Maria und Martha, den so unterschiedlichen Schwestern. Oder bei dem jüngeren und dem älteren Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch diese beiden sehr unterschiedlich. Aber je und je gehören sie eben doch zusammen, einmal als Schwestern, einmal als Brüder. Sie gehören zusammen. Ja, der ältere Sohn im Gleichnis wird ausdrücklich gefragt, ob er sich nicht mitfreuen will. Sollte man da vom Pharisäer und Zöllner nicht Ähnliches annehmen? Gehören die nicht auch zusammen? Wenn der Pharisäer erkennen würde, nobody is perfect, ich auch nicht. Und der Zöllner die Ernsthaftigkeit seiner Bitte um einen gnädigen Gott mit einem nun anhebenden vorbildlichen Leben beweist, dann könnten die beiden doch glatt ein Team sein, oder? Eine Win-Win-Situation geradezu. Nun ja, wenn Pharisäer und Zöllner gemeinsam zu einer Lebensberatung gingen, dann könnte man das vielleicht so sehen. Der Pharisäer sagte dann, das sehe ich ein, lieber Lebensberater, das ist nicht gut, wie ich mich da aufgebaut habe, so abfällig, so dass ich viele andere und auch diesen Zöllner dort bei Gott unmöglich mache. Das ist nicht gut. Da habe ich zu vieles bei mir selbst übersehen. Und der Zöllner würde vielleicht sagen, natürlich weiß ich das. Ich weiß, dass der Satz, Gott sei mir Sünder gnädig, nur der Beginn eines langen Weges ist. Und dass ich Rezepte zur Verbesserung meines Lebens vielleicht sogar beim Pharisäer dort nachfragen sollte. Vielleicht sogar bei ihm. Steht da aber nicht. Es kommen nicht beide zur Lebensberatung. Und es gingen auch nicht beide gerechtfertigt hinab in ihre Häuser. Nur einer tut das. Und ob er das überhaupt weiß, der Zöllner, dass er gerechtfertigt in sein Haus zurückgeht. Ob er überhaupt weiß, dass er in die Geschichte Gottes mit den Seinen gehört. Ob er deshalb fröhlich und im Lob Gottes in sein Haus zurückgeht. Das alles steht da nicht. Nur dieser eine Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich denke tatsächlich, mehr sollst du auch nicht behalten. Nicht mehr als diesen einen Satz. Dieser Satz soll dein Satz sein. Ein Satz, von dem du nicht wissen kannst, wie es mit ihm und mit dir weitergeht. Das kannst du nicht wissen, weil du die Wege Gottes nicht kennst. Nur, dass ihr zusammengehört. Dieser Satz und du. Das sollst du wissen. Und dass du ihn nicht vergessen sollst, diesen Satz, weder in guten noch in bösen Tagen. Dass er dein Satz ist und dass du um jedes Frömmigkeitscasting, wer glaubt schöner, besser, richtiger, wer ist ein besseres Werkzeug des Friedens, eine größere Säule im Tempel des Herrn, ein tüchtigerer Arbeiter im Weinberg des Herrn, dass du um ein solches Frömmigkeitscasting Germany's Next Top Believer, nicht wahr? Darum einen großen Bogen machst. Du bist außerhalb solcher Konkurrenz. Ob jemand zu dir aufblickt oder auf dich herab, es kann dir egal sein. ob dein Weg erfreuliche Zeichen des Segens säumen oder ob diese ausbleiben, auch das kann dir egal sein. Denn die barmherzige Liebe Gottes lebt mitten unter ihren Feinden. So schreibt es Dietrich Bonhoeffer 1937 im Vorwort seines Buches Nachfolge. Die barmherzige Liebe Gottes lebt mitten unter ihren Feinden. Sie braucht keine Mehrheiten. Sie braucht keine Verteidiger. Sie braucht keine Presseerklärungen. Sie verteilt keine Parteibücher. Sie findet ihre Leute unter denen, die nicht anders sind als die anderen Leute. Sie findet sie da, wo niemand sie vermutet. All jene, für die nichts spricht, nichts. Für die aber ganz offensichtlich er spricht. Er, der gekreuzigt, gestorben, auferstanden, zu Rechten Gottes erhöht, für die Seinen eintritt. Gott sei mir Sünder gnädig. Behalte diesen Satz. Werde ruhig an ihm. Vielleicht gelingt er ab und zu und vermutlich selten genug. Das, was in Wahrheit das Leichteste ist, für uns aber das Schwerste, dass du dich ganz auf Gott verlässt. Amen.